SRF 3.
Die Abwanderungsgelüste nach der Zuwanderungsinitiative.
Die wollen bei den Olympischen Spielen mitmachen, nicht bei den Schweizer Meisterschaften.
Wie jeder 10. Forschende aus der Schweiz konkret in der EU auf Stellensuche geht. Der endgültige Stopp, weshalb das prestigeträchtige Geothermieprojekt in St. Gallen definitiv beerdigt wird. Die Kritik nach der Explosion im Berg, weshalb die Angehörigen der verunglückten Minenarbeiter den Behörden eine Mitschuld geben. Und zum Wetter. Im Norden viele Wolken mit Schauern bei 13 Grad, im Süden meist sonnig und bis 22 Grad. Im Studio ist Isabel Meissen. Mindestens jeder 10. Forscher in der Schweiz schielt unverhohlen auf eine Stelle im Ausland. Das zeigen Recherchen von Radio SRF. Das ist mehr oder weniger eine direkte Folge des Urnenjahrs zur Zuwanderungsinitiative. Denn beim EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 sind die Forscherinnen und Forscher in der Schweiz bis auf weiteres ja nur am Rande dabei. EU-Korrespondent Urs Bruderer hat mit Martin Vetterli gesprochen, er ist Präsident des Nationalen Forschungsrates, und er hat ihn gefragt, wie genau merken Sie denn diese Abwanderungsgelüste der Forschenden?
Also wir haben konkrete Beispiele, wo die Leute eigentlich bei uns ein Forschungsvorgaben eingereicht haben, aber gleichzeitig mit einer europäischen Uni in Brüssel gegangen sind. Und diese Leute werden möglicherweise eben die Schweiz verlassen.
Von wie vielen Leuten sprechen wir da?
Das sind vielleicht 10-20% von den Forschern, die bei uns bei dem Starting Grant eingegeben haben.
Warum wollen diese Leute nicht in der Schweiz bleiben?
Wissen Sie, die Wissenschaft ist ein internationales, kompetitives Feld. Sie können da nicht in einer lokalen Liga mitspielen. Und die besten Forscher, die wollen bei den Olympischen Spielen mitmachen, nicht bei den Schweizer Meisterschaften. Für die ist es wichtig, dass sie eben mit anderen weltweit besten Forschern in Kompetition stehen. Und das können wir einfach in der Schweiz nicht machen.
Der Präsident der Konferenz der Rektoren der Schweizer Hochschulen hat einmal vorgeschlagen, dass man sich zum Beispiel einkaufen könnte in diese Olympischen Spiele oder an diese Europäischen Spiele in der Forschung, müsste man sagen. Das würde konkret heißen, Schweizer Forscher können weiterhin Anträge stellen beim Europäischen Forschungsrat, und wenn sie gewinnen, dann bezahlt die Schweiz die Rechnung. Ist das ein attraktives Modell?
Es kann gemacht werden, aber die Rechnung wird salzig sein, weil die Schweizer Forscher sind sehr erfolgreich in Brüssel. Und wenn man dann zahlen muss, ist das eben mehr, als was wir normalerweise nach Brüssel senden.
Sehr salzig, wenn Sie eine Milchbüchleinrechnung machen müssten. Was heißt das?
Die totale Rechnung kenne ich nicht im Detail, aber ich habe eine gute Idee für das European Research Council, also die Top-Kompetition, und dort wäre der Faktor mehr als ein Faktor 2.
Das heißt, dieser Teil der Forschungszusammenarbeit würde doppelt so teuer?
Mindestens doppelt so teuer, ja.
Also eine teure Lösung, aber eine gute Lösung?
Nein, nicht eine gute Lösung, weil wir würden zahlen, aber wir würden nicht mitreden. Mit der Assoziation sind wir natürlich auch präsent in all den Forschungsgremien, wo entschieden wird, wo die europäische Forschung hingeht. Sonst sind wir einfach da, um zu zahlen, nicht um zu entscheiden.
Sie haben es vorhin schon gesagt, es gibt erste Absetzbewegungen. Wie lange, denken Sie, kann die Schweizer Forschungslandschaft so gut bleiben, wie sie jetzt ist, ohne in den europäischen oder olympischen Spielen mitzuspielen?
Das ist eine schwierige Antwort, weil das wird nicht sehr schnell passieren, aber es gibt kein Land historisch, das längerfristig gute Forschung hatte, wenn dieses Land sich eigentlich zugemacht hat und nicht mehr international mitgemacht hat.
Mit Martin Vetterli vom Nationalen Forschungsrat hat EU-Korrespondent Urs Bruderer gesprochen. SRF-Verkehrsinformation von 12.04 Uhr. Eine Entwarnung für die Westschweiz. Da besteht auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Gland und der Raststätte La Côte keine Gefahr mehr. Nach dem Bergwerkunglück in der Türkei sinkt die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden. Was die Bergungsarbeiten schwierig macht und warum die Behörden zumindest eine Mitverantwortung tragen, diese Fragen beantworten wir hier im Info 3. Zuerst aber zu weiteren Meldungen mit Angelique Welchli.
Die Stadt St. Gallen stoppt ihr Geothermieprojekt schweren Herzens, wie der zuständige Stadtrat Freddy Brunner vor den Medien sagte. Die St. Galler Behörden hatten gehofft, mit Erdwärme Strom produzieren und einen großen Teil der Gebäude in der Stadt heizen zu können. Tests ergaben aber, dass nur etwa 10% der nötigen Menge an heißem Wasser aus der Erde gepumpt werden kann. Der Bundesrat hat die Botschaft zur Volksinitiative Pro Service Public zuhanden des Parlaments verabschiedet. Er empfiehlt die Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Das Begehren der Konsumentenmagazine KaTipp und Saldo verlangt, dass bundesnahe Unternehmen wie die Post, die Swisscom und die SBB nicht nach möglichst hohen Gewinnen streben, sondern in erster Linie einen guten und bezahlbaren Service bieten. Der Bundesrat argumentiert unter anderem, mit den Vorgaben der Initiative würden die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der bundesnahen Betriebe geschwächt. In der Schweiz ärgern sich viele über unerwünschte Werbeanrufe. In den letzten 2 Jahren gingen beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mehr als 12.000 Beschwerden ein, wie der Blick berichtete. Laut SECO wurden in der Folge 121 Unternehmen schriftlich verwarnt. Zudem habe das SECO 62 Klagen eingereicht. Seit rund 2 Jahren gilt das revidierte Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das unter anderem Telefonwerbung einschränkt. Weltweit würden jährlich Hunderttausende Jugendliche sterben, deren Tod hätte verhindert werden können. Diese Einschätzung macht die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die 3 häufigsten Todesursachen bei Jugendlichen seien Verkehrsunfälle, oft als Folge von Alkohol- und Drogenmissbrauch, gefolgt von der Immunschwächekrankheit AIDS und Suiziden. Gegen all diese Ursachen könne man etwas unternehmen, schreibt die WHO in einem Bericht. Sie fordert deshalb Maßnahmen wie eine gezielte Prävention sowie bessere medizinische Betreuung, speziell für Jugendliche. Im Strafprozess gegen den südafrikanischen Paralympicstar Oscar Pistorius hat die Richterin in Pretoria eine psychiatrische Begutachtung des Angeklagten angeordnet. Die psychiatrischen Abklärungen sollen einen Monat lang dauern und Aufschluss geben über die Schuldfähigkeit von Pistorius. Das Gerichtsverfahren wird so lange unterbrochen. Gemäß Pistorius' Verteidigern leidet der Sportler an einer Angststörung. Der 27-jährige Oscar Pistorius ist vor Gericht, weil er im Februar 2013 seine Freundin erschossen haben soll. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.586 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.21,96 Franken gehandelt und der Dollar zu 88,93 Rappen. Das Wetter bis morgen Abend bleibt es in der Deutschschweiz wechselhaft mit vielen Wolken, einigen Schauern und sonnigen Abschnitten. In der Romandie ist es morgen mit kräftiger Bise freundlicher. Die Temperatur steigt auf 13 bis 17 Grad. Im Süden bleibt es sonnig und mit Nordföhn wird es bis zu 22 Grad warm.
Mittag. Es ist der sprichwörtliche Wettlauf gegen die Zeit. Im Westen der Türkei sind hunderte Arbeiter noch immer eingeschlossen in einer Kohlemine mitten im Berg. Mindestens 200 sind tot. Die türkische Regierung hat eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Unterdessen wird Kritik laut. Veronika Mayer.
Noch immer steigt Rauch auf über dem Kohlebergwerk in Sommer im Westen der Türkei. Unzählige Menschen warten verzweifelt auf Nachrichten ihrer Brüder, Männer und Söhne. Rettungskräfte pumpen unermüdlich Frischluft in die Bergwerksstollen, doch die Wahrscheinlichkeit, noch Überlebende zu bergen, sinkt mit jeder Stunde. Die Tragödie von Sommer sei wohl das schwerste Bergwerksunglück in der Türkei, sagte Energieminister Yildiz. Das schwerste, aber nicht das einzige. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Unfällen und Explosionen in Bergwerken. Und meist, so heißt es, sollen mangelnde Sicherheitsvorkehrungen der Minenbetreiber dazu beigetragen haben. Gewerkschaften kritisieren die Regierung schon lange, werfen ihr Nachlässigkeit vor. Sie kontrolliere die Minenbetreiber zu wenig, vor allem auch involvierte Subunternehmen, die Leute fast ohne jegliche Ausbildung in die Stollen schickten. Und auch jetzt wird Kritik laut. Es gebe im Sommer keine Sicherheit, sagte ein Arbeiter. Die Betreibergesellschaft denke nur ans Geld. Und regierungskritische Medien berichten, die Regierungspartei AKP habe im Parlament die Forderung der Opposition abgelehnt, die Mine im Sommer genauer zu überprüfen. Die Behörden und die Minengesellschaft hingegen beteuern, das privat betriebene Bergwerk sei erst kürzlich kontrolliert worden.
Die Zusammenfassung von Veronika Mayer. Da sind also Fragen offen. Schauen wir noch genauer hin. Schauen wir an den Unglücksort. Ich habe mit Thomas Seibert gesprochen. Er ist Journalist in Istanbul und ich habe ihn gefragt, die Chance auf Rettung sinkt von Stunde zu Stunde. Das sagen die Behörden, haben wir gehört.
Ihrer Einschätzung nach besteht für die Minenarbeiter, die eingeschlossen sind, überhaupt noch Hoffnung?
Man muss leider sagen, dass es kaum noch Hoffnung gibt. Energieminister Yildiz, der vor Ort ist, sagte, die Chancen, noch Überlebende zu finden, seien inzwischen sehr gering. Das liegt an, zum einen an dem Feuer, das immer noch lodert unter Tage, noch nicht ganz gelöscht ist. Zum anderen auch an der langen Zeit, die inzwischen vergangen ist, seit dem Zeitpunkt des Unglücks gestern Nachmittag. Man hat Schwierigkeiten, die Stollen, in denen die Arbeiter vermutet werden, mit Frischluft zu versorgen. Also und viele der Todesopfer, die bis jetzt geborgen wurden, sind erstickt. Das heißt also, die Hoffnung für die Bergarbeiter, die noch eingeschlossen sind, die ist sehr gering.
Jetzt kommt es in der Türkei ja immer wieder zu Grubenunglücken. Warum ist es denn um die Sicherheit so schlecht bestellt?
Weil bestehende Vorschriften nicht umgesetzt werden. Auf dem Papier stimmt eigentlich alles, nur viele Unternehmen nehmen halt eine kostensparende Abkürzung, indem sie Sicherheitssysteme nicht installieren oder nicht erneuern, nicht modernisieren. Und der Staat guckt leider auch nicht so genau hin. Es gibt zu wenig Kontrolleure, viele Kontrollen, sagen Kritiker, finden nur auf dem Papier statt. In vielen Betrieben, insbesondere im Bergbau, aber auch in der Bauindustrie, herrschen deshalb Zustände, die oft lebensgefährlich sind.
Also dann ist an der Kritik, die jetzt laut wird, die Regierung habe da eine Mitverantwortung zumindest, ist an dieser Kritik auch tatsächlich etwas dran?
Da ist auf jeden Fall was dran. Erdogan wird vorgeworfen, den Aufschwung in der Türkei, den wir in den vergangenen Jahren hier gesehen haben, auf dem Rücken der Arbeiter erkauft zu haben durch eine extrem arbeitgeberfreundliche Politik. Da ist auf jeden Fall was dran. Allerdings muss man auch sagen, dass die Zustände vor Erdogans Zeit nicht unbedingt besser waren. Auch die damaligen Regierungen haben die Interessen der Arbeiter außen vor gelassen.
Trotzdem, obwohl die Gruben unsicher sind, viele Bergwerke illegal sind, arbeiten ja viele Männer dort. Wie wichtig sind diese Kohlebergwerke in der Türkei als Arbeitgeber?
In den betroffenen Regionen sind sie im Grunde genommen unverzichtbar als Arbeitgeber. In Soma ist das so, dort bietet diese Unglücksgrube 6.500 Menschen Arbeit. Und noch extremer ist es an der türkischen Schwarzmeerküste, wo man ein extrem strukturschwaches Gebiet hat, wo der Kohlebergbau im Grunde genommen die einzige Beschäftigungsmöglichkeit ist.
Nun eilen ja Politiker unter Beileidsbekundungen an den Unglücksort. Unternimmt die Regierung jetzt etwas?
Sie sagt, sie werde das Notwendige tun, sie werde die Schlussfolgerungen aus diesem Unglück ziehen. Nur muss man sagen, das glauben nur wenige Leute hier in der Türkei, weil immer nach solchen Unglücken Verbesserungen versprochen werden, die dann aber ausbleiben.
Danke, Thomas Seibert in Istanbul. Eine aktuelle Übersicht über die Lage im türkischen Bergwerk mit Bildern und Karte gibt es auch auf srf.ch/news. Die wichtigsten Schlagzeilen des Tages und was dahinter steckt, das gibt's immer im Info 3 hier auf diesem Sender. Im Studio heute Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.